Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Das Berliner Einhorn Enpal ist bereits vor einigen Jahren mit der Ambition aufgetreten, Zitat, auf jedes Dach der Welt eine Solaranlage zu bauen. Zitat Ende. Mit dem, wie er sich selbst nennt, Chief Evangelist des Hauses, Dr. Wolfgang Gründinger, habe ich über die Leistungsbündel gesprochen, die privaten Haushalten und Unternehmen angeboten werden, sowie den Einfluss der erratischen Vorgaben der Politik auf die Nachfrageentwicklung.
Also die Politik soll sich etwas zurückhalten, bitte, mit Förderprogrammen, die uns eher schaden, die Kunden ins einfach nerven, weil da sitzen die Leute halt vor dem Rechner die ganze Nacht lang und dann kommen sie doch nicht zum Zug und dann warten sie eben bis zum nächsten Förderprogramm. Also wir können ja auch ohne nochmal extra Förderung aus dem knappen Steuergeld, ja, die Solarenergie und die Wärmepumpen nach vorne bringen. Ja, ich bin dafür, dass man die Förderungen wirklich als Anschub nimmt. Bei der Wärmepumpe ist das ja noch nötig, bis die Skaleneffekte erreicht sind. Aber auch da in 10 Jahren, glaube ich, gibt es da auch keine Förderung mehr dafür. Die muss man stückweise zurückschrauben, aber eben planen mit Verlässlichkeit und nicht dieses Chaos auf und ab, vor und zurück. Da blickt kein Mensch mehr durch. Die Handwerker, die Industrie als Hersteller, die Anbieter, die Kunden selbst, die Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen ja Planungssicherheit. Wo geht's hin in Deutschland? Und wenn es immer wieder nach vorne, zurück, rauf und runter, die Förderung über Nacht gekürzt, dann noch eine andere Förderung gibt's aber dann auf einmal wieder, da blickt keiner mehr durch. Das ist einfach unverlässlich und produziert nur Chaos und Unsicherheit. Und das sollten wir uns nicht mehr leisten angesichts der Situation in Deutschland.
Ja, lieber Herr Dr. Gründinger, ganz herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja wirtschaftliche Wandlungsprozesse und heute möchte ich mich mit Ihnen gerne unterhalten über die Vermarktung alternativer Energieformen und deshalb kommen wir auf Sie zu, denn Sie sind Chief Evangelist des Berliner Einhorns Enpal. Also ganz ehrlich, so eine Positionsbezeichnung hatten wir bisher noch gar nicht bei uns im Podcast. Daher die erste Frage, wie interpretieren Sie Ihre Rolle bei Enpal?
Ja, erstmal vielen Dank, Herr Paul, für die nette Einladung in den im Podcast. Ich bin jetzt seit 4 Jahren bei Enpal, dem Energiewende-Pionier in Deutschland und Europa. Und Chief Evangelist ist keine neue Erfindung, ist kein abgefahrener Titel, den man sich mal so überlegt hat, sondern gibt es in den 80er Jahren in der Tech-Szene ganz üblich, in den USA vor allem. Damals hat in den 80er Jahren Steve Jobs, Steve Wozniak und Guy Kawasaki gemeinsam Apple aufgebaut. Und Guy Kawasaki war der erste Evangelist, der auch wirklich so hieß. Das hat mit der Bibel natürlich nichts zu tun, sondern die Aufgabe war, den Leuten einfach zu erklären, was da an Revolution auf sie zukommt. Na, Sie müssen sich vorstellen, Herr Paul, 80er Jahre, es gab natürlich keine Handys, es gab aber auch noch keine PCs so richtig, also keine Personal Computer, das gab es einfach noch nicht. Und man muss den Leuten quasi erklären, warum sie einen Apple Macintosh brauchen, ja, warum sie ihn haben wollen, obwohl sie ja noch gar nicht wissen, dass sie das überhaupt brauchen und wollen könnten. Und genauso ist es heute ja mit erneuerbaren Energien. Also wer hat denn schon eine Wärmepumpe zu Hause oder ein virtuelles Kraftwerk? Also das sind sehr erklärungsbedürftige Produkte. Der Strom kommt aus der Steckdose, die Wärme kommt auch aus der Heizung. Und irgendwie Strombörse, damit haben die Leute nichts zu tun. Sprich, wir haben wirklich neue, komplexe Produkte, die einfach noch, ja, einfach nicht verständlich sind für die meisten Leute. Woher auch? Und deswegen braucht es eben Menschen, die einfach versuchen, diese Botschaft zu kommunizieren, warum wir jetzt mitten in der Energierevolution stecken. Ja. Und was das mit den Leuten einfach zu Hause macht, ihr ganzes Wirtschaften, Leben, Arbeiten, Denken verändert und zwar zum Positiven. Und das versuche ich doch in meiner kleinen Rolle hier.
Ja, jetzt ist ja die Vision von Enpal, so war zumindest zu lesen, auf jedem Dach der Welt eine Solaranlage zu bauen, um größter Energiekonzern global zu werden. Gilt das immer noch?
Das gilt immer noch, ist vielleicht etwas größenwahnsinnig. Aber ich sag's mal so, meine Oma hat immer gesagt, man wird nur so groß wie das Schneckenhaus, in dem man steckt. Also man muss auch schon versuchen, groß zu denken. Und tatsächlich, als ich vor 4 Jahren nach Enpal, zu Enpal kam, der Gründer Mario Kohle rief mich an und sagte, ich habe hier ein Solar-Startup, möchtest du dazukommen? Und ich habe damals für die Streitkräfte, also für die Bundeswehr gearbeitet, in deren Innovationseinheit, um die Streitkräfte fit zu machen für die Zukunft. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Ich mache zwar Energiethemen seit mein ganzes Leben lang, bin aber jetzt bei den Streitkräften. Und du machst Solar. Solar gibt es doch schon. Es gibt doch schon Solarmodule. Es gibt doch schon die Installateure, die die Solarmodule auf die Dächer bringen. Was willst du jetzt denn neu machen mit deinen paar hundert Leuten, die du da hast, mit den paar hundert Anlagen? Okay, schon einigermaßen groß für die sehr dezentrale Solarwirtschaft in Deutschland, aber halt weit entfernt von der heutigen Größe. Ja, also wir waren damals kein Marktführer, bei weitem nicht. Hatten keine virtuellen Kraftwerke bei uns implementiert. Also es war eine ganz andere Zeit. Und er sagte damals schon, wir werden hier die größte Energiefirma in Europa bauen. Und ich meinte nur, ja, okay, wie alle anderen auch, die ein Startup gerade gegründet haben, die träumen immer sehr groß. Und jetzt, ein paar Jahre später, lacht keiner mehr. Und wir werden wirklich ernst genommen,
Ja.
Weil wir eben Marktführer geworden sind in Europa in wenigen Jahren für Solaranlagen, jetzt auch Marktführer für Wärmepumpen in Deutschland und
Ja.
jetzt auch technologisch wirklich sehr führend mit dran beim ganzen Thema virtuelle Kraftwerke. Also hat sich in wenigen Jahren schon so viel getan, dass ich hier wirklich sehr guter Dinge bin, in den
Wobei
nächsten paar Jahren hier noch kommen, auch
Das
das noch zu
Unternehmen,
machen.
das auch mal größter Energiekonzern der Welt werden wollte, hieß nicht Enpal, sondern Enron. Die haben keine so glückliche Entwicklung
Nee.
genommen. Aber ich wünsche Ihnen natürlich, dass es anders wird. Wobei in Deutschland verfügen gerade mal 80.000 Haushalte, so las ich es, über ihre Produkte. Welche Wachstumsraten peilen Sie denn für die nächsten Jahre an? Was ist realistisch?
Ja, die Kurven sind ja durchaus exponentiell. Also wie so eine Ketchupflasche, die man schüttelt und schüttelt und auf einmal kommt dann aber alles raus. So muss man sich auch das Wachstum bei Startups vorstellen. Die ersten Jahre, wo ich noch nicht mit dabei war, da haben wir 30 Solaranlagen im Jahr gebaut. Jetzt sind es eher so über 30 Anlagen jeden Tag. Ja, also so muss man sich das vorstellen und wir diversifizieren auch die Breite der Produkte. Also nicht nur die Solaranlage, auch die Wärmepumpe, auch die Batteriespeicher, auch die Ladestation fürs Elektroauto und vor allem aber auch das virtuelle Kraftwerk, ne, unseren Energiemanager, der KI-basiert ist, also auf künstlicher Intelligenz basiert ist, Enpal One. Und der vernetzt eben diese Anlagen nicht nur untereinander, sondern auch mit der Strombörse. Und genau das ist die Zukunft und das machen nicht viele. Das machen vielleicht ein, zwei, vielleicht drei Anbieter in ganz Deutschland. Und wir sind dann nochmal sehr speziell unterwegs, können wir vielleicht später nochmal dazu
Ja.
sprechen. Gerade jetzt am letzten Freitag, wir nehmen jetzt auf am 5. Februar, also jetzt gerade vor wenigen Tagen, hat der Deutsche Bundestag mit den Stimmen von CDU, CSU, also Oppositionspartei, SPD und Grünen, das neue Solarspitzengesetz verabschiedet. Und dieses
Was bedeutet das?
Solarspitzengesetz bedeutet, dass Anlagen, die keine solche Steuerbarkeit verfügen, wie bei uns, wie bei Enpal One, künftig abgeregelt werden bei 60% der Leistung. Na, Sie stellen sich vor, Sie haben ein Auto, das kann eigentlich 100 fahren, aber fährt nur noch 60, weil der Gesetzgeber sagt, da kommt ein Tempolimit rein. Oder aber, beziehungsweise und je nachdem, wie die Anlage konfiguriert ist, gibt es bei negativen Strompreisen an der Strombörse einfach keine staatliche Vergütung mehr. Ja, und das sind schon 5% aller Stunden im letzten Jahr gewesen und werden eher mehr als weniger. Und insofern sinken einfach die Einnahmen aus der staatlichen Vergütung damit sehr, sehr deutlich um bis zu 30%. Ja, und deswegen brauchen sie eben diese Steuerbarkeit, die wir bei Enpal als einer der ganz wenigen Anbieter überhaupt bei uns integriert haben.
Jetzt haben Sie ja einerseits, Sie haben es schon erwähnt, die Solaranlagen, andererseits haben Sie Wärmepumpen und beides gibt es sowohl im Leasing als auch als Kaufoption. Wie verteilt sich denn Ihr Umsatz jetzt auf diese Bereiche?
Wir haben früher mal angefangen mit der sogenannten Solarmiete. Na, die war sehr einfach, weil wir haben festgestellt, die meisten Leute wollen Solaranlagen auf ihrem Dach haben, aber sie möchten kein Geld investieren. So ein System kostet ja durchaus gerne mal 20.000 Euro oder 25.000 Euro und sogar mehr. Und insofern war die Miete ein Modell, diese Anfangsinvestitionen nicht schultern zu müssen, und war auch sehr bequem, weil einfach alles inklusive war, neuer Speicher, neue Wechselrichter und so weiter, alles schon mit drin, wenn es mal kaputt geht. Wir haben jetzt ein neues System seit über einem Jahr, nämlich ein flexibler Ratenkauf. Der ist nochmal ein bisschen flexibler oder deutlich flexibler sogar, weil man kann weiterhin nichts anzahlen, wenn man möchte, oder aber auch 10%, 15%, egal. Man kann anzahlen, wie viel man will, ab 0 Euro, also hat diese Flexibilität, nicht anzahlen zu müssen, und kann dann während der Laufzeit, die bis zu 25 Jahre ist, die man auch jederzeit beliebig verändern kann, einfach immer zurückzahlen, wenn man gerade genug Geld auf der hohen Kante liegen hat. Also stellen Sie vor, Herr Paul, Ihre Erbtante verstirbt und hinterlässt Ihnen ein Vermögen, dann können Sie nach 2 Jahren sagen, jetzt bezahle ich komplett die Anlage ab und dann gehört sie auch komplett mir. Und dieser flexible Ratenkauf, den nehmen so 80% der Kunden und Kundinnen. 10% wollen weiter die klassische Miete haben, weil sie einen Nachbar haben zum Beispiel, der sagt, ich habe gemietet und ich fand das wirklich gut, oder andere Gründe haben. Und 10% kaufen dann direkt aus dem Ratenkauf dann auch raus am ersten Tag und brauchen dann eben auch nicht mehr die Raten bezahlen. Aber und die meisten nehmen es so, genau.
Ja, und gilt das sowohl für die Solaranlagen als auch die Wärmepumpen? Laufen
ja,
beide?
Ja. Absolut. Die Wärmepumpe, da gibt es auch noch die KfW-Förderung, und die meisten Leute nehmen wirklich die Finanzierung, zahlen nicht ganz ab, und dann, wenn die KfW-Förderung ist, da ist, dann wird die noch mit eingezahlt und haben sie da schon sehr viel von dem Kaufpreis dann auch getilgt, und dann alle paar Jahre tilgen sie dann nochmal und zahlen zwischenzeitlich eben die kleinen Raten.
Sie arbeiten etwa mit 1000 Handwerksbetrieben in Deutschland zusammen. Wie stellen Sie die Qualität Ihrer Partner sicher? Denn wie bei vielen anderen Dienstleistern, man liest auch eine ganze Reihe von Beschwerden im Internet. Also wie betreiben Sie Qualitätssicherung?
Erstmal haben wir deutlich über 1000 eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Handwerk. Also wir schulen die auch selbst in unserer eigenen NPAL-Akademie, dem größten Schulungszentrum für das Solar- und Heizungshandwerk in Europa. Und diese über 1000 eigenen Handwerker, die wir über 200 Teams in ganz Deutschland haben, also Ihr Nachbar könnte auch ein NPAL-Monteur sein, sage ich mal, die sind überall tätig. Und dann haben wir auch noch hunderte von Montagefirmen als Partner, die bauen unter anderem auch für uns, die bauen aber oft auch für andere oder für sich selbst natürlich auch. Und die müssen sich auch an unseren NPAL-Standard halten. Der ist vom VDE, also von diesem Elektrikverband, Elektroingenieurverband, auch zertifiziert, unser Standard. Wir kontrollieren den. Unsere Monteure müssen viele Fotos auf den Baustellen machen. Ja, wirklich jeder Dachhaken wird da fotografiert. Die Unterkonstruktion wird fotografiert. Alles wird dann fotografiert und hinterlegt, damit wir das dokumentieren können. Wir machen immer stichprobenartige Kontrollen. Also wir achten da sehr stark auf die Qualität der Anlagen, damit wir auch zufriedene Kunden haben. By the way, die Kunden zahlen auch erst dann, wenn die Anlage ins Netz einspeist. Ja, also sie müssen keinerlei Vorkasse leisten. Und das gibt den Kunden auch die Sicherheit, dass sie darauf vertrauen können, dass NPAL wirklich die Anlage fertig baut, ans Netz anschließt und erst dann wird die erste Rate fällig. Also das ist bei vielen anderen eben nicht so. Da muss man eben in Vorleistung gehen. Das machen wir bewusst nicht so, um eben ein möglichst kundenfreundliches Angebot zu haben.
Wo werden denn die von Ihnen angebotenen Aggregate, also sowohl Solaranlage als auch Wärmepumpen, hergestellt? Und nach welcher Laufzeit sind die denn wirklich klimaneutral, wenn man die Produktion der Anlage selbst auch mal mit einbezieht?
Absolut. Also die Anlagen, die Solarmodule, die kommen zu 80% aus China. Und so 20% aus Vietnam, sind hier also auch ganz gut aufgestellt bei der Diversifizierung der Module. Was bei 80-20 vielleicht nicht so klingt, aber 98% aller Ingots und Wafer, also sind so Zwischenprodukte für Solarmodule, kommen aus China. Und China ist einfach in der Qualität und im Preis einfach unschlagbar führend. Können wir gleich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, wenn Sie wollen, Herr Paul, warum das so ist und was wir verlernt haben in Deutschland und Europa. Und die Wärmepumpen bearbeiten wir momentan ausschließlich mit Bosch.
Und wann sind die Anlagen klimaneutral?
Genau, also klimaneutral ist ein etwas umstrittener Begriff, der jetzt auch von der Europäischen Union etwas präziser geregelt wurde. Daher möchte ich immer gerne nicht von Klimaneutralität sprechen, weil so auch so ein bisschen so ein oft für Greenwashing benutzt wird. Aber ich kann Ihnen sagen, wann die Enpal-Anlagen, Solarmodule oder Solaranlagen generell, quasi das CO2 vermieden haben, das sie in der gesamten Kette produziert haben, über auch inklusive Fertigung und so weiter und so fort. Das ist so die CO2-Payback-Time, heißt das dann in der im Fachjargon. Und da lassen Sie mich das mal kurz nachgucken, weil wir haben da einen umfassenden Bericht veröffentlicht. Und unter enpal.de Nachhaltigkeit kann man das alles angucken. Und tatsächlich, unsere Solarmodule vermeiden in weniger als 1,5 Jahren so viel CO2, wie für ihre gesamte Produktionskette ausgestoßen wurde. Das ist doch schon wirklich eine sehr tolle Zeit, weil die halten ja locker 30 Jahre. So lang ist die Garantiezeit. Danach produzieren sie noch weiter fleißig Strom. Und insofern ist das schon wirklich eine ganz tolle Sache.
Und was haben wir verlernt gegenüber China?
Ja, also warum ist China so gut und unschlagbar geworden, wenn es darum geht, unter anderem auch Solarmodule und Speicher zu produzieren? Die machen zwei Dinge wirklich richtig. Erstens, sie haben vertikal integriert. Was heißt das? Mehr vom Polysilizium, dem Grundrohstoff, über die Ingots, das sind so Siliziumstäbe, dann kommen die Wafer, da werden die Ingots in so Scheiben geschnitten, aus den Wafern dann die Zellen werden produziert und aus den Zellen dann die fertigen Solarmodule, also 5 Schritte. Und die haben sie in jeder Fabrik integriert, in jeder einzelnen Fabrik. Ja, während wir in Europa, wir haben so ein bisschen Polysilizium, das wird von Wacker Chemie abgebaut in Skandinavien. Ingots und Wafer haben wir faktisch überhaupt nicht mehr. Da gibt es ganz kleine Fabriken, die eher homöopathisch sind, irgendwo in Norwegen. Dann gibt es noch 1 oder 2 Zellfabriken, davon eine in Deutschland. Und dann gibt es noch ein paar Module. Ja, aber die Zellfertigung in ganz Europa reicht für genau 2 Monate Deutschland und dann ist Ende Gelände. Dann ist Schicht im Schacht. Dann fehlen aber noch 10 Monate Deutschland und 12 Monate Rest Europa. Ja, also wir haben einfach nicht mehr diese Mengen und nicht mehr diese Integration. Und zweitens, China einfach massiv skaliert. China hat 20 Gigawatt pro Fabrik an Produktionskapazität. Europa hat 2 Gigawatt an Zellfertigung. Ja, also 10-mal größer als ganz Europa, wenn man so rechnet. Und das kann man einfach nicht mehr schlagen. Die Chinesen sind weltweit führend in der Technologie. Die haben die Patente inzwischen bei sich, zum großen Teil. Dann gibt es noch 1, 2 Amerikaner, die auch noch gut produzieren. Und dann kommt irgendwann auf Platz 23 oder so, kommen dann so Schweizer oder deutsche Hersteller.
Also würden Sie sagen, die sind sowohl in Qualität als auch Preis unschlagbar?
Ja, absolut, absolut. Momentan ist das so. Wir versuchen hier in Deutschland oder Europa auch die Modulfertigung wieder ein Stück weit zurückzuholen, also schrittweise. Haben da auch vor einem guten Jahr auch entsprechend diesen Plan verkündet und sind seitdem mit sehr viel Leidenschaft und Augenmaß dabei, diesen Plan auch zu verfolgen. Aber die Zeiten sind wirklich sehr schwer. Was man bräuchte, um das überhaupt wettbewerbsfähig zu halten, ist einfach ein sehr günstiger Strompreis. Und sonst braucht man gar nicht anfangen damit. Oder eben andere Subventionen in Form von Betriebskostenzuschüssen. Aber man will ja auch nicht auf Dauer von Subventionen abhängig sein.
Das wollen wir uns ordnungspolitisch nicht wünschen.
Das ist nicht wünschenswert. Das für eine Anfangsinvestition ist das tut auch durchaus vorstellbar. Also es gibt kaum eine Industrie, die keine Anfangsinvestition im Start bekommen Anschub. Hat. Mhm. Aber dann muss das Ding sich halt selbst tragen und wettbewerbsfähig sein im globalen Kontext. Und dann kann man einfach gegen Fabriken, die 10-mal größer sind und die auch noch vertikal integriert sind, einfach nicht bestehen. Na, das geht dann vielleicht mit neuen Technologien, zum Beispiel mit einer neuen Technologie, die Perovskite heißt oder auch Perovskite, sprechen es manche aus. Aber das ist noch nicht massenfertigungskompatibel. Das ist noch nicht ganz gut erforscht und noch nicht eben in dieser Masse verfügbar. Also wenn wir in Europa noch teilhaben wollen an diesem gigantischen Weltmarkt für 8 Milliarden Kundinnen und Kunden, dann müssten wir hier auch versuchen, wieder die Fertigung nach Europa zurückzuholen. Und das verfolgen wir bei Enpal nach wie vor. Es ist aber so, dass wir es wirklich mit Ernsthaftigkeit machen müssen und nicht mit irgendwelchen Luftnummern, wo wir dann verkünden, wir bauen jetzt eine Fabrik oder wir übernehmen jetzt bestehende Fabriken, sondern Luftnummern helfen ja keinem. Solche PR-Gags helfen ja keinem, sondern wir müssen das mit Ernsthaftigkeit verfolgen und sprechen da mit allen großen Herstellern der Welt, mit denen wir sehr gute Beziehungen pflegen, sprechen hier mit Abnehmern, also wir sind selbst der Abnehmer und Zwischenhändler und auch mit anderen großen Abnehmern in ganz Europa und auch mit den europäischen Regierungen, sodass wir hier tatsächlich versuchen, hier diesen Plan mit viel Ernsthaftigkeit umzusetzen.
Mittlerweile vertreiben und verleasen Sie auch Solaranlagen und auch Wärmepumpen beziehungsweise Teile dafür an das Handwerk, also nicht nur den Endkunden. Was war die Motivation dafür und wie entwickelt sich dieses Geschäft?
Ja, tatsächlich, die eine Zielgruppe sind dann wirklich Kunden wie vielleicht Sie, wenn Sie ein Haus haben, ne, wie mein Onkel, der ein Haus hat und selbst die Wärmepumpe oder die Solaranlage von uns bezieht, aber eben auch die vielen tausenden kleinen Solar- und Wärmepumpenanbieter in Deutschland, also die SAK-Betriebe, Sanitäts- und Klima, die Solarbetriebe, die sind auch inzwischen nicht nur Konkurrenten von uns, sondern auch Partner geworden, weil wir über unsere Plattform npal.pro denen auch alles anbieten, was wir selbst unseren Kunden anbieten. Also die können von uns die Ware sich liefern lassen. Also wenn man eine Baustelle hat, als Solarbetrieb Paul in Reutlingen oder wo auch immer, dann kann man sagen, hey, hier bitte liefert mir doch Module, Speicher und Dachhaken auf meine Baustelle in hier und dort. Und innerhalb von 24 Stunden in der Regel so eine Art Amazon Prime, ja, liefern wir bis auf die Baustelle sehr verlässlich.
Ja. Und wenn Sie jetzt die Umsätze eben mal miteinander vergleichen, Privatkunden einerseits, Handwerk andererseits? Mhm.
Genau, das Handwerk ist noch quasi eine Blüte, die noch aufblüht. Ja, aber wir haben inzwischen bereits 1000 Partner bei uns, die bei uns regelmäßig einkaufen. Es gibt 6000 Solarbetriebe in Deutschland, davon kaufen schon 1000 bei uns regelmäßig ein. Also das Geschäft ist sehr gut und wächst. Und ich freue mich daher, dass wir so viele Partner schon bei uns gewinnen konnten, die damit auch keine Wettbewerber mehr sind, sondern tatsächlich Partner geworden sind.
Und wollen Sie diese Angebote ausbauen, auch im Softwarebereich über materielle Teile hinaus?
Absolut. Wir machen da auch schon neben der bloßen Ware und Logistik auch Services wie Dachplanung, wie Kundengewinnung, wie Netzanschluss. Also die ganze Bürokratie können die Betriebe auch über uns erledigen. Wir bieten denen auch Finanzierungslösungen an. Also ne, man kann auch genau den gleichen Ratenkauf, den wir unseren Kunden anbieten mit unserem Finanzierungspartner EFS, also Enpal Financial Services oder Solutions, auch an die Endkunden der kleinen Solarbetriebe weiterreichen. Und unser Enpal One, unser Energiemanager, auch den möchten wir perspektivisch auch den Handwerkern zur Verfügung stellen, damit wir wirklich allen Kunden in Deutschland, nicht nur unseren eigenen, auch den Zugang ermöglichen zu diesem virtuellen Kraftwerk. Mhm.
Jetzt haben sich ja in den letzten Jahren in Deutschland die Rahmenbedingungen für die Energiewende, mit der wir ja angefangen hatten, mehrfach verändert. Das ging ja hin und her. Was wird gefördert? Wie wird es gefördert? Wie wirkt sich das auf Ihr Geschäft aus? Ist das unabhängig davon eben sehr stark gewachsen? Oder merken Sie auch immer dann, wenn die Politik irgendetwas verändert oder darüber diskutiert, etwas zu verändern, dass sich der Umsatz dann entsprechend zum Beispiel nach unten bewegt, weil viele sagen, ach, warten wir mal ab, was da kommt?
Ja, leider ist das so. Also tatsächlich gab es zum Beispiel mal die berühmte Förderung für Solares Laden, ein KfW-Programm, das von der FDP stark vorangetrieben worden war, das genau einen halben Tag oder zwei Stunden oder so lang hielt. Und was ist da passiert? Kaum war das Programm angekündigt, haben natürlich viele Kunden bei uns den Auftrag storniert, haben gesagt, na gut, ich war das Programm. Und dann hatten wir zwei Stunden lang den Run unseres Lebens und dann war der Run vorbei und die Kunden haben wieder gesagt, okay, ich warte zum nächsten Förderprogramm. Also die Politik soll sich etwas zurückhalten, bitte, mit Förderprogrammen, die uns eher schaden, die Kunden ins einfach nerven, weil da sitzen die Leute halt vor dem Rechner die ganze Nacht lang und dann kommen sie doch nicht zum Zug und dann warten sie eben bis zum nächsten Förderprogramm. Also wir können ja auch ohne nochmal extra Förderung aus dem knappen Steuergeld, ja, die Solarenergie und die Wärmepumpen nach vorne bringen. Ja, ich bin dafür, dass man die Förderungen wirklich als Anschub nimmt. Bei der Wärmepumpe ist das ja noch nötig, bis die Skaleneffekte erreicht sind. Aber auch da in 10 Jahren, glaube ich, gibt es da auch keine Förderung mehr dafür. Die muss man stückweise zurückschrauben, aber eben planen mit Verlässlichkeit und nicht dieses Chaos auf und ab, vor und zurück. Da blickt kein Mensch mehr durch. Die Handwerker, die Industrie als Hersteller, die Anbieter, die Kunden selbst, die Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen ja Planungssicherheit. Wo geht's hin in Deutschland? Und wenn es immer wieder nach vorne, zurück, rauf und runter, die Förderung über Nacht gekürzt, dann noch eine andere Förderung gibt's, aber dann auf einmal wieder, da blickt keiner mehr durch. Das ist einfach unverlässlich und produziert nur Chaos und Unsicherheit. Und das sollten wir uns nicht mehr leisten angesichts der Situation in Deutschland.
Was, jetzt sind Sie nicht der einzige Anbieter in dem Bereich. Was würden Sie sagen, wenn Sie es auf einen oder zwei verdichten sollten, ist der oder sind die wichtigsten Wettbewerbsvorteile von Enpal gegenüber der Konkurrenz?
Ja, also jeder soll sich natürlich gerne 2, 3 Angebote einholen. Hauptsache, man macht etwas, weil unsere Konkurrenz ist eigentlich nicht der kleine Handwerker oder irgendein anderer Betrieb. Unsere Konkurrenz ist das Nichtstun, ja, oder eben die Gasheizung zu nehmen statt der Wärmepumpe. Und da habe ich es lieber, wenn die Leute das bei anderen Betrieben machen, als gar nichts zu tun. Ja, ich würde aber schon sagen, dass wir einen Vorteil haben, nämlich unseren Energiemanager, der KI-basiert ist, also auf künstlicher Intelligenz beruht, der nämlich unsere Hardware ja verbindet mit dem Strommarkt. Ja, und das ist gerade jetzt, wo das Solarspitzengesetz verabschiedet ist, wirklich wichtig. Da müssen die Leute wirklich drauf achten, denn sonst wird die Anlage eben abgeriegelt oder aber sie bekommt eben keine Einspeisevergütung mehr zu Zeiten von negativen Strompreisen, die ja immer mehr werden. Ja, und man kann da eben Verluste machen dadurch, während bei uns wir noch mehr Einnahmen generieren, denn wir kaufen den Strom sehr günstig ein in der Strombörse und können damit den günstigsten Stromtarif Deutschlands ermöglichen für unsere Kunden. Und dazu gibt es auch noch die Enpal-Vergütung statt der staatlichen Einspeisevergütung, die auch nochmal höher ist, weil wir den Speicher nutzen, um den Strom billig einzukaufen und dann teuer zu verkaufen. Und das macht eben kein anderer Anbieter in Deutschland, den Speicher so zu nutzen für die sogenannte Direktvermarktung und auch im Intraday-Markt einzukaufen und zu handeln. Also nicht nur am Tag davor, dem Day-Ahead-Markt, sondern eben auch immer während des Tages auch zu handeln an der Strombörse. Das ist auch in dieser Form so einzigartig. Gibt noch ein paar andere Vorteile, glaube ich.
Ich denke, das ist schon sehr aussagekräftig.
Aber das ist schon wichtig. Da müssen die Leute darauf achten und ihren Anbieter wirklich danach fragen, ob er sowas hat und sowas anbietet, weil sonst werden sie mit ihrem Stück Hardware dann in Zukunft nicht mehr glücklich werden.
Jetzt ist das Wachstum Ihres Unternehmens ja das eine. Das zweite, wie sieht's aus mit der Profitabilität und wann steht der Börsengang an? Wann können wir zeichnen die Aktie?
Ja, das dauert bestimmt noch ein bisschen. Wir sind nicht darauf angewiesen, an die Börse zu gehen. Wir werden das dann machen, wenn es uns notwendig und sinnvoll erscheint. Aber wir haben niemanden, der uns treibt dazu. Gibt es andere im Markt, die das anders handhaben, die haben offensichtlich Druck, an die Börse zu gehen. Wir nicht. Wir können das machen, wenn wir es wollen und nicht, weil wir es müssen.
Profitabilität sieht wie aus?
Genau, wir sind profitabel. Erstmals 2022 profitabel gewesen, dann noch 23. Und insofern sind wir auch tatsächlich da sehr konservativ in dem, wie wir wirtschaften.
Warum ist der Sitz der Unternehmung, die Registrierung in den Niederlanden und nicht in Deutschland? Das ist ja Ihr Hauptmarkt, Deutschland.
Oh, das ist eine sehr gute Frage.
Deswegen also stelle ich
tatsächlich,
sie.
Genau, der Geschäftssitz ist in Berlin tatsächlich, wo ich ja auch sitze. Der Satzungssitz, da haben Sie recht, befindet sich in Amsterdam, weil unsere Rechtsform ist eine BV. Ja, ich kann sie aussprechen, weil es niederländisch ist, für was BV denn
das
steht.
Das braucht man nicht, aber die Frage nach der Motivation.
Kann man auch im Internet nachschlagen, für was das steht. Genau, gibt es einen Wikipedia-Artikel dazu. Und warum haben wir das gemacht, das so zu machen? Nämlich die sogenannten goldenen Anteile, die Golden Shares oder die Superstimmrechte, wie man es auch nennt, waren damals zu der Zeit in Deutschland noch nicht möglich. Denn der Gesetzgeber war zu spät dran. Die Ampel hat dann das Zukunftsfinanzierungsgesetz gemacht, um das auch in Deutschland zu ermöglichen.
Ja, jetzt gibt es mehr Stimmrechte.
Aber genau, das gab es halt damals noch nicht. Mhm. Und wir wollten einfach sicher gehen, dass die Gründer immer die Mehrheit der Stimmen haben, auch wenn sie nicht die Mehrheit der Anteile mehr halten. Und deswegen sind wir mit der Rechtsform nach Amsterdam umgezogen. Da gibt es aber nur den Satzungssitz, aber keine Adresse, kein Büro und auch keinen Briefkasten. Es hat sich ja steuerlich nichts verändert. Ja. Also da gab es keinerlei Änderungen in dem Bereich, aber eben diese Mehrfachstimmrechte, wo die Regierung leider zu spät dran war. Und jetzt ehrlich gesagt gehen wir auch nicht wieder zurück mit der Rechtsform erstmal, weil das war damals ein großer Aufwand, das zu verändern. Das tut man sich nicht zweimal an. Aber es hat sich auch sonst ja nichts verändert. Insofern passt es jetzt schon für uns. Und natürlich muss man immer wieder das erklären, warum man dann eine solche Rechtsform gewählt hat.
Jetzt kommen wir zu Ihrer Finanzierungsseite. Wie gewinnt man Investoren wie Leonardo DiCaprio oder Bono?
Von Bono weiß ich, glaube ich, nichts.
Habe ich auch irgendwo gelesen. Aber bleiben wir mal bei Erstgenanntem.
Okay, aber Leonardo DiCaprio, da muss man auch dazu sagen, er weiß von dem Glück, dass er bei uns investiert, ist wahrscheinlich gar nichts.
Ist das so gering in seinem Gesamtportfolio?
Nee, wahrscheinlich ist es so. Also ich sage es Ihnen mal, wie es wirklich ist. Ja. Also er weiß von dem Glück vermutlich nichts. Ich habe ihn auch noch nie gesprochen und er war auch noch nie bei uns zu Besuch. Aber es ist so gekommen damals, dass Princeville Climate Technologies, das ist ein Klimafonds aus dem Silicon Valley, bei dem Leonardo DiCaprio tatsächlich involviert ist als Geldgeber und als Berater. Und die haben relativ kurz nach Gründung bei Enpal investiert. Und daher hieß es in der Presse dann auch, der DiCaprio-Fonds investiert in Enpal, was auch korrekt ist, insofern auch nicht falsch. Aber aus Korrektheit muss ich natürlich sagen, ich habe noch nie mit ihm gesprochen.
Das ehrt sich, vielleicht schaut er ja mal vorbei bei der 100.000. Anlage, die da
installiert wird. Wer weiß.
Darüber hinaus finanzieren sie sich sehr stark und das ist interessant für unsere Studierenden, weil wir das intensiv behandeln bei uns im Unterricht, über Verbriefungskonstruktionen. Und eine hieß Golden Ray, also goldener Strahl, wenn ich das richtig interpretiere. Können Sie so ein bisschen was dazu sagen, wie das konstruiert ist?
Ich fange vielleicht mal ganz anders an. Und lass mal vielleicht diese Verbriefung so ein bisschen außen vor, weil es noch ganz andere Dinge gibt, die noch ein bisschen mehr basic sind, die man auch verstehen muss. Es gibt nämlich zwei Finanzierungsarten, die oft verwechselt werden und in den Topf geworfen werden. Das eine ist das klassische die klassische Finanzierungsseite, nämlich das Wagniskapital, ne? VC Venture Capital, also was wirklich in die Firma investiert wird. Ja? Und dann gibt es aber noch die Refinanzierung. Und Refinanzierung ist kein Wagniskapital, was in die Firma fließt, sondern das sind quasi Refinanzierungsvolumina, die wir außerhalb von Enpal organisieren, damit wir unsere Ratenkäufe oder unsere Miete für die Kunden anbieten können. Ja? Und das wird oft verwechselt. Also Refinanzierung heißt auch nicht, dass Enpal refinanziert wird als Unternehmen oder dass wir Schulden aufnehmen würden.
Nein, es geht über ein Vehikel sozusagen,
absolut,
und Fremdkapital.
Genau, das Fremdkapital, das aber nicht an uns fließt, sondern wirklich einfach nur dazu da ist, diese Anlagen vorzufinanzieren und dann die Kunden, die zahlen dann eben diese Raten beim Ratenkauf dann an dieses Finanzierungsvehikel und nicht an uns direkt und wir bekommen dafür von diesem Finanzierungsvehikel Geld. Und das ist eigentlich schon die simple Logik dabei. Und tatsächlich haben wir jetzt mit Golden Ray, Sie haben es angesprochen, Solar zum ersten Mal in die Börse gebracht. Wir haben eine Solarverbriefung erstellt eine Verbriefung, quasi eine Sicherheit hinterlegt und die an der Börse wird jetzt auch gehandelt. Das war siebenfach überzeichnet, also Investoren finden solche Verbriefungsprogramme für deutsche Solaranlagen wirklich ganz toll.
Ja, es werden ja Bonds gesucht aus dem Nachhaltigkeitsbereich und diesen Wertpapieren, wenn ich es richtig gelesen habe, sind sozusagen die Kredite als Sicherheit unterlegt. Und natürlich
genau auch so ist es.
Die Anlagen sozusagen, wenn der Kunde nicht mehr zahlen könnte. Und im Wesentlichen hängt es von der Bonität der Kunden ab, ob letztlich auch die Wertpapiere bedient werden oder nicht.
Genau so ist es. Und da wir in Deutschland wirklich, also wir haben ja unsere Hausbesitzer bei uns als Kunden und Kundinnen. Und da wir ja mit der Solaranlage und mit Enpal One und mit der Wärmepumpe ihnen sehr viele Kosten sparen, werden die auch liquider als zuvor. Na, also die Bonität ist an sich schon gut, aber dann wären sie ja noch stärker von der Bonität her an sich, weil man ihnen ja Geld spart mit der Anlage, die sie bei uns da geholt haben. Und daher ist es sehr gut für Geldgeber oder Investoren, die langfristige Sicherheit brauchen. Ja, die nicht sagen, ich möchte jetzt kurzfristig meinen Gewinn maximieren, sondern ich möchte langfristig partizipieren. Für sowas ist es immer natürlich sehr, sehr gut. Für solche konservativen Anleger ist das dann immer eine sehr gute Sache.
Ist allerdings auch, wir haben das jetzt ja nur kurz angetippt, eine relativ aufwendige Konstruktion. Und man stellt sich ganz simpel die Frage, wären nicht Bankkredite günstiger gewesen?
Naja gut, man will ja quasi keine Schulden aufnehmen. Wir brauchen auch keine Schulden, wir sind profitabel. Und man will ja nicht mit Verschuldung leben, sondern das ist einfach eine Möglichkeit, Einnahmen zu generieren. Und by the way, auch die einfach ein Ritterschlag für Enpal, weil sowas gab es eben noch nicht in Europa. Und damit haben wir hier Neuland betreten und tatsächlich auch den Finanzmarkt wieder mal ein Stück weit Richtung Energiewende und Klimaschutz verschoben. Denn na, ich möchte ja, dass die Banken rausgehen, dass die Investoren rausgehen aus den Fossilen, raus aus Kohle, raus aus Öl. Und da muss man eben auch Alternativen bieten, wo sie auch reingehen können, weil irgendwo muss das Geld ja angelegt werden.
Wobei ich mir vorstellen könnte, dass viele Banken sich auch die Finger danach lecken, sozusagen das Solarkreditgeschäft oder das Solarleasinggeschäft zu finanzieren, ist am Ende des Tages wahrscheinlich eine Preisfrage, was günstiger ist. Und da mag es so sein, dass so eine Kapitalmarktkonstruktion günstiger ist als Bankkredit, aber das muss man sicherlich sich im Einzelfall anschauen, wie das ist.
Das muss man sich auf jeden Fall ganz genau anschauen.
Sie haben sich schon, wenn ich noch zwei, drei persönliche Fragen stellen darf, in Ihrer Doktorarbeit mit Lobbyismus beschäftigt. Und was fasziniert Sie an dem Thema?
Ja, ich habe damals, das ist schon wieder über 10 Jahre her, als ich die Doktorarbeit abgegeben habe, da gab es den großen Erfolg der Energiewende. Und im Studium habe ich gelernt, dass eigentlich dieser Erfolg gar nicht hätte kommen dürfen. Denn die Politikwissenschaft hatte Probleme, diesen Erfolg der Energiewende zu erklären. Warum? Erstens, allein mal, dass sich was verändert in Deutschland so radikal, ist eigentlich nicht vorgesehen. Denn wir haben viele, die dagegen sein können, wo nur einer es reicht und das ganze Ding wird abgesagt. Also wir haben 2 bis 3 Koalitionspartner. Wenn nur einer dagegen ist, wird das Ding halt abgesägt. Ne? Dann gibt es noch die Bundestagsmehrheiten, die auch noch organisiert werden müssen. Dann gibt es den Bundesrat, der auch noch zustimmen muss. Dann gibt es das Bundesverfassungsgericht, was auch noch nicht Nein sagen darf. Also wir haben viele Akteure, die einfach nur von denen nur einer sagen muss, nein, und das ganze Ding passiert nicht mehr. Es müssen aber alle Ja sagen, damit was passiert. Also erstmal unwahrscheinlich. Dann gibt es noch sehr starke Interessengruppen, also sehr ressourcestarke Interessengruppen, wie eben die fossile Lobby, mit vielen, ne, mit die Kraftwerke natürlich zur Verfügung stellen, die viele Arbeitsplätze haben, die Gewerkschaften, die da arbeiten, die Kohlefabriken und so weiter. Ne, und dann auf der anderen Seite gibt es eben NGOs und ganz kleine Physiker, Selbsthilfegruppen, die damals für Solarenergie waren. Und das waren die einzigen, es gab keinen anderen. Ja, also wie gewinnen jetzt auf einmal diese kleinen Physiker, emeritierten Professoren da und alten Physiklehrer gemeinsam mit den Umweltaktivisten dann auf einmal gegen diese mächtige fossile Lobby. Ja, und das war damals zu untersuchen und das habe ich gemacht und habe dann festgestellt, na gut, wenn du halt die Glaubwürdigkeit auf deiner Seite hast, wenn du Wählergruppen mobilisieren kannst, dann gewinnst du auch gegen mächtige Lobbygruppen. Und da kannst du Stück für Stück, nicht über Nacht, aber so Stück für Stück die Pfadabhängigkeiten des Systems verschieben. Und also Demokratie funktioniert. Und das ist doch toll.
Aber Sie hatten jetzt ja nun auch schon sehr frühzeitig Kontakt zu führenden Vertretern der Tech-Szene in den USA, haben Sie eben genannt. Wie sehen Sie denn diese, wenn ich das mal so sagen darf, Typen heute, auch vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade über Demokratie sagten?
Ja. Ja, der Faschismus greift um sich. Und mit welcher Schnelligkeit und Brutalität das gerade in den USA passiert, ist natürlich haarisch träumend. Und man hat es kommen sehen, vielleicht nicht in dieser Wucht, aber man hat es wirklich kommen sehen seit 2, 3 Jahren, eigentlich schon länger. Bereits seit der ersten Trump-Kandidatur hat man das schon kommen sehen. Und ich meine, ich habe mit Mark Zuckerberg auch mich auch getroffen vor ein paar Jahren. Man hat mit ihm über die ganzen Dinge, soziale Medien und Demokratie und so gesprochen gehabt.
Können Sie sagen, ob diese Menschen sich verändert haben oder tickten die immer schon so, wie man das heute feststellt? Was wäre Ihre Einschätzung? Sie kennen jetzt nicht jeden persönlich, aber ein paar kennen Sie ja.
Ja, also die tickten auch immer schon so ein bisschen in die Richtung. Klar, ne? Also das sind auch zum Teil spaßbefreite Unternehmer. Und gerade bei Elon Musk weiß man ja, dass er ein sehr spezieller Typ ist. Der hat extrem krasse Erfolge für die Energiewende, für Tesla, auch für virtuelle Kraftwerke, auch mit SpaceX, was er da gebaut hat und noch eher als Unternehmer gebaut hat. Die Welt wäre ein schlechterer Ort ohne diese Unternehmen. Und es bedurfte auch eines wirklich Ausnahme-Genies, wie Elon Musk es ist, um diese Zeitenwende-Unternehmen zum Erfolg zu führen. Aber mit der gleichen Genialität hat eben auch Elon Musk sich seit einigen Jahren daran gemacht, die Demokratie zu zerstören. Und man sieht ja jetzt, wohin das geführt hat. Und deswegen fürchte ich, dass das nicht das Ende sein wird und dass uns da noch einiges bevorsteht.
Also wenn man Sie fragen würde für Tesla, würden Sie nicht als Chief Evangelist tätig werden?
Nicht mehr, nein.
Unsere Studierenden stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich künftig in der Praxis zu behaupten?
Ja, also ich sag mal, wie es bei mir war, damit ich keine Ratschläge gebe,
die Tipps ich vielleicht nicht geben kann. Tipps.
Aber ich kann es von mir selber sagen. Ja. Also ich habe mich ja nie wirklich aktiv beworben für einen Job. Ich wurde immer gefragt. Ich habe auch nie eine Gehaltsverhandlung, als ich dann den Job hatte, gemacht. Ich habe immer mit dem Gehalt gelebt, was mir geboten wurde. Habe ich einmal verhandelt am Anfang und dann habe ich nie nach mehr gefragt. Ja. Und ich glaube einfach, dass man, wenn man gut arbeitet, wenn man etwas ganz besonders gut kann, dass man dann auffällt und dass man sich dann auch in neue Sachen reinstürzen kann. Bei keinem von den Dingen, die ich jemals gemacht hatte, ich war erst wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Digitalverband, da wurde ich gefragt und habe mich erstmal viel einarbeiten müssen, mit viel Motivation. Dann bei der Bundeswehr, da wurde ich auch gefragt, für deren Innovationseinheit zu arbeiten.
Die gab es bei der Bundeswehr, die Innovationseinheit.
Die gibt es immer noch und die machen einen verdammt guten Job. Also wenn Sie mal James Bond geguckt haben und da gibt es diesen Erfinder Q, der immer den coolen neuen Scheiß den Soldaten gibt. Das ist der Cyber Innovation Hub für die Bundeswehr. Macht eine sehr gute Arbeit. Und bei EMPA wurde ich auch gefragt. Ne? Und eben weil man nach so Leuten sucht, die bestimmte Dinge sehr gut können, und dann wird man da einfach dann auch hinempfohlen. Ja, und ich glaube, wenn man sich so einen Ruf verschaffen kann, ist das toll. Ich bin Arbeiterkind. Was ich wirklich mitbekommen habe von meiner Mutter ist, nie jammern und halt hart arbeiten. Und das kann man wirklich nur mitgeben, weil das fällt auf, wenn man nicht jammert und hart arbeitet. Dann hat man einen Ruf als guter Mitarbeiter und dann wird man eben auch weiterempfohlen.
Am Ende unseres Gesprächs steht immer die Bitte um eine Satzergänzung. Und wir haben uns jetzt sehr viel mit Transformation zusammen beschäftigt, mit Veränderung. Wenn es einen Satz gäbe, bei dem stünde am Anfang Transformation, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie das ergänzen?
Transformation, das ist das, was gerade dem Energiesektor bevorsteht, nämlich weg von der pure nur Einspeisung ins Netz hin zu einem intelligenten, vernetzten System, dem virtuellen Kraftwerk.
Dann, lieber Dr. Gründinger, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Man hat gemerkt, der geht hoch.
Und der geht hoch.
Und der soll es ja auch so sein, dass Sie mit diesen Dingen verbunden sind, mit denen Sie sich beschäftigen. Ich wünsche deshalb dem Unternehmen, für das Sie tätig sind, aber auch Ihnen persönlich vor allen Dingen, alles Gute und gutes Gelingen bei der Energiewende.